Willkommen beim Adi Podcast, deinem Kanal rund um Adipositas und deren Therapie. Ob du selbst betroffen oder als Mediziner in der Behandlung engagiert bist, hier findest du wertvolle Einblicke und praxisnahe Informationen. Und hier kommen deine Gastgeber vom Adipositas Zürich Team, Professor Dr. Dr. Marco Büter, Professor Dr. Med Andreas Thalheimer und Tariq Abunay.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Episode des Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter, ich bin bariatrischer Chirurg hier im wunderbaren Spital Männedorf direkt am Zürichsee und stolzer Mitgründer der Praxis Viscera Med. Wie immer bin ich heute nicht alleine, sondern werde begleitet von meinen mir sehr wertvollen Kollegen, die beide schon 3x20 Liegestütz gemacht haben, um sich auf die heutige Folge vorzubereiten. Das wäre zum einen Andreas Thalheimer.
Hallo ihr Lieben an den Endgeräten, auch wenn wir heute nicht kongenial, sondern nur wertvoll sind, aber auch das nehmen wir gerne in Anspruch. Vielen Dank, freue mich dabei zu sein.
Und Tariq Abunay.
Ja, herzlich willkommen und das ist ja total interessant. Du nimmst ja, Andi, du nimmst ja jede Nuance wahr.
Dafür bin ich bekannt.
Dafür leben wir ja auch seit 30 Jahren fast zusammen.
Ja, und die 3x20 Liegestütze, die haben wir gemacht, nachdem wir einmal um den Zürichsee gelaufen sind.
So, ja. Und das, obwohl ich dir 3x20 freie Kniebeugen empfohlen habe. Aber darüber sprechen wir gleich noch weiter. Wir haben heute eine Gästin bei uns, auf die ich mich seit Wochen freue. Wir stehen seit längerem in Kontakt und heute hat es endlich geklappt. Die Gästin stellt sich gleich selber persönlich vor und ist eine Fitness-Influencerin.
Ich bin Cindy Landolt. Ich bin seit 20 Jahren Personal Trainerin und seit 15 Jahren führe ich den privaten Fitnessclub, der Centurion Club in Zürich-Seefeld. Im Centurion Club habe ich mich darauf spezialisiert, mit verschiedenen Menschen aus allen Schichten und aus allen Gesundheitsebenen zusammenzuarbeiten, in einem sehr privaten Umfeld, wo sich der Mensch richtig auf sich fokussieren kann.
Hallo Cindy, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Guten Abend, vielen Dank, es geht mir super. Und euch?
Sehr schön, die Frage hat noch nie jemand gestellt, aber du erwischst uns vollkommen auf dem falschen Fuß.
Frage an uns, was ist hier los? Was ist hier los? Ja, also uns geht's gut, würde ich sagen.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch jetzt, bin sehr gespannt.
Tariq, wie geht's dir?
Mir geht's super. Ich habe heute schon den ganzen Tag Fitness geschaut.
Das ist schon gut. Was mit der Pause?
Ja. Es ist ein Anfang. Sehr gut. Ja, und dann leitest du ja auch gleich direkt zu dem Thema des heutigen Podcasts über. Wir wollen über Fitness mit dir sprechen. Dein Kerngebiet, du bist eine Expertin auf dem Gebiet. Kannst du unseren Hörern und Zuschauern heute auch mal kurz zusammenfassen, was du auf dem Gebiet machst?
Ja, ich mache seit 20 Jahren jetzt Personal Training. Ich habe mich darauf spezialisiert, dass ich mir vor 15 Jahren einen sehr kleinen, privaten, ich würde sagen sehr exklusiven Club aufgebaut habe. Aus dem Grund, so sehr ich die Menschen liebe und die Menschen sind absolut faszinierend, habe ich gemerkt während meiner Ausbildungszeit, dass wenn ich wirklich weiterhin Freude am Menschen haben will und mich wirklich auf den Menschen einlassen möchte und dem Menschen richtig helfen will, nicht nur oberflächlich 30 Minuten Intro und dann weiter, dann brauche ich einen Ort, der mich sehr erfüllt. Ich glaube, das Umfeld ist einer der wichtigsten Faktoren für gute Momente, für Erfolg, für Zufriedenheit und habe mir in den ersten paar Jahren ein Umfeld aufgebaut und danach der Centurion Club als privater Personal Training Club.
Also verstehe ich das richtig? Du hast einen Club mit einem geschützten Environment, sag ich mal, eine geschützte Umgebung, wo du gezielt mit deinen Kunden und Kundinnen an dem Thema Fitness, Thema Muskelaufbau und alles, was im weitesten Sinne zu diesem Themenkomplex gehört, ungestört arbeiten kannst. Also ganz bewusst eine Entscheidung gegen das große Fitnessstudio, wie wir es so kennen.
Genau. Ich habe einfach gemerkt, dass Menschen, die wirklich an sich arbeiten wollen, und das ist das, was mich sehr interessiert hat, einen Teil mit euch am Podcast mitzuwirken, ist, ich habe gemerkt, der Mensch braucht Zeit und Platz und Privatsphäre, wenn er wirklich an sich arbeiten will. Viele Menschen heutzutage haben Interesse, halt gesehen zu werden, aber dann geht es nicht nur um das eigene Weiterkommen an sich arbeiten, sondern es geht dann eher um das Soziale. Und das Ziel vom Centurion Club ist nicht sozial dich mit anderen Leuten treffen, sondern wirklich die Zeit zu haben, dich auf dich selber, deinen Körper und deine Gesundheit zu fokussieren.
Kannst du uns so ein bisschen skizzieren mal, welche Leute zu dir kommen? Also du hast gesagt, Motivation an sich zu arbeiten, an seiner Fitness zu arbeiten. Was treibt die Leute dazu, tatsächlich diesen gezielten Weg weg von einem größeren Fitnessstudio hin zu dir zu machen?
Also ich glaube wirklich, die Menschen, die an sich arbeiten wollen, die suchen einen Platz, der auch nicht typisch Fitnesscenter ist. Ich liebe das Krafttraining, ich liebe die Gyms, aber ich finde so die typische oder oft sehr typische Fitnesscenter-Kultur kann auch sehr unattraktiv sein. Ich wollte einen Club erstellen oder erbauen, der dich eher an ein lichtdurchflutetes Wohnzimmer erinnert, wo du dich wohlfühlst, wo du dich nicht irgendwie konfrontiert fühlst, du musst jetzt kommen und richtig pumpen. Es geht darum, dass du zu dir kommen kannst und dich entfalten kannst, ohne den Druck der Außenwelt.
Wir verlinken natürlich deine Webseite auch mal in den Shownotes und dann kann man sehen, das sieht schon sehr, sehr edel aus, was man da sieht. Also ganz krasser Widerspruch zu den 19 Schweizer Franken im Monat Clubs, wo ihr beide hingeht. Also das sieht schon toll aus.
Ja, genau, die verlinken wir auch in den Shownotes.
Ja, vielleicht um auf deine Frage einzugehen, wer kommt zu mir? Es von einer 18-jährigen jungen Frau, die Bulimie hatte, bis zum 74-jährigen Stararchitekten. Hier gibt es durch das ganze Band alles. Wir haben viele Leute, die kommen für die klassischen Dinge, Muskelaufbau, Rückengesundheit, Gewichtsreduktion. Ich hatte aber auch Leute mit Parkinson, Multipler Sklerose, wirklich schwerwiegenden Krankheiten, Hirntumoren, Blindheit. Halt wirklich Leute, die das geschützte Umfeld suchen, aber gesund werden wollen oder an ihrer Gesundheit arbeiten möchten oder ihren Lebensstil verbessern wollen.
Auch viele Personen, die starke Adipositas haben oder starkes Übergewicht, kommen die auch zu dir?
Also ich würde sagen, ich habe alle paar Jahre mal einen Extremfall, wenn ich das so sagen darf. Aber jetzt natürlich in 20 Jahren lernt man einige Leute so kennen. Und das ist ja eigentlich dann der perfekte Ort für diese Menschen. Weil es geht ja nicht immer nur darum, heutzutage geht alles um Leistung erbringen und Push und Power und laut und noch mehr und noch schneller. Und der Centurion Club ist ein Ort, wo du zu dir finden sollst. Es geht nicht darum, dass vor allem Personen mit starkem Übergewicht gepusht werden. Sie müssen wieder die Freude an der Bewegung finden. Und das ist an erster Stelle sehr wichtig, habe ich das Gefühl, nicht nur den Leistungsdruck zu erhöhen, weil die haben den ja sowieso schon, weil sie Alltagsprobleme haben. Und dann noch diesen Druck zu spüren, ist das Schlimmste. Das heißt, ein ruhiges Umfeld kontrolliert wenig Menschen, also eigentlich fast keine Menschen. Und eben die Möglichkeit wieder, sich zu spüren ohne die Augen anderer Menschen. Das ist wichtig.
Das hören wir ja oft in unserer Sprechstunde, dass Adipositas-Betroffene eher große Hemmungen haben, in ein klassisches Fitnessstudio zu gehen. Alle Betroffene wissen ja, dass sie formal schon mal ein bisschen die Bewegung erhöhen sollen. Das kriegen sie ja seit Jahren auch immer wieder vor Augen geführt. Tarek, wenn ich dich mal als Patient-Betroffene fragen darf, war das für dich auch so schwierig, damals oder heute noch in ein Studio zu gehen, sportliche Betätigung überhaupt zu machen? Und wie sind so die Rückmeldungen aus den Selbsthilfegruppen in Deutschland, Schweiz? Wie ist da so die allgemeine Meinung hinsichtlich eines Fitnessclubs?
Naja, also mein Bruder und ich, wir strotzten ja vor Selbstbewusstsein auch mit 200 Kilo. Insofern war das nie ein Thema, in ein Fitnessstudio zu gehen. danach...
Ihr wart an der Langhantelstange.
Ja, also wir haben ganz normales Zirkeltraining gemacht. Also ich fand dieses Zirkeltraining so toll, da brauchtest du nur die Karte dran halten und dann konntest du so deine Übungen machen und dann war fertig. Es war nur sehr frustrierend, wenn dich natürlich eine 80-jährige Frau überrunden wollte, weil du ein Päuschen machen wolltest, aber das ging schon. Und was ich in den Selbsthilfegruppen festgestellt habe, auch in der Selbsthilfegruppe München, ist es ja so, sehr viele, und das haben wir auch bei Frauke gehört in dem Podcast beim letzten Mal, also in der letzten Folge von Frauke, die haben den Drang, Sport zu machen, ne? Nach der Operation, oder? Also 15 Kilo abgenommen und dann kommt sofort dieser Drang, Sport zu machen.
Das Problem ist häufig davor. Also große Körpermasse, auch jahrelang wahrscheinlich nicht gewohnt, Sport zu treiben. Und dann ist die Hürde, der Schritt, irgendwo dahin zu gehen, wo intensiv Sport getrieben wird, natürlich enorm.
Und man muss natürlich dazu sagen, dass das jetzt auch kein Adipositas-patientenspezifisches Problem ist. Also ich kenne in meiner Familie auch einige Beispiele, die bevorzugt kurz nach Weihnachten ein Fitness-Abo lösen, dann voller Enthusiasmus die ersten 2-3 Wochen regelmäßig hingehen, dann nach 3-4 Wochen schon langsam so ein bisschen den Enthusiasmus verlieren und sich denken, naja, zweimal die Woche reicht ja, oh, ich habe ja jetzt 4 Wochen intensiv gearbeitet. Und irgendwann gehst du dann halt gar nicht mehr hin. Also das irgendwas hat es ja an diesen Fitnessstudios, das ist, und ich glaube, es gibt auch diese Statistik, dass Anfang des Jahres die Anmeldungen durch die Decke gehen und diese Abos dann bis zum Ende des Jahres sicher nicht adäquat aufgebraucht werden. Wenn wir mal bei dem Thema jetzt bleiben, also wir reden ja über eine Population, die ökonomisch eher schlechter gestellt ist, das heißt, die können sich manchmal nicht mal diese 1990, die du gerade erwähnt hast, leisten. Und trotzdem gibt es ja eine Notwendigkeit, Sport zu machen. Und wenn wir jetzt über Sport reden, dann gibt es ja Sport und Sport, oder? Und wir versuchen unseren Patienten, Patientinnen immer zu sagen, das ist ganz schön, dass ihr spazieren geht und es ist auch toll, dass ihr fürs kardiovaskuläre System da Cardiotraining macht, aber der Fokus sollte der Muskelaufbau sein. Und das ist ja auch eine der Dinge, um die geht es in deinem Centurion-Club, nehme ich an.
Genau. Ich versuche immer, ich muss die Person kennenlernen. Was ja viele Leute mit Übergewicht wissen, ist, dass ein normaler Spaziergang oder ein Spaziergang für ein normalgewichtiger Bürger nicht mal eine Überlegung wert ist. Wir spazieren 15, 30, 90 Minuten und es geht uns gut. Aber jemand mit wirklich starkem Übergewicht kann sich das nicht vorstellen. Der Schritt vom Sofa in die Garderobe zu gehen oder sich umzuziehen, ist ein Problem.
Unter Augen, unter den Blicken von anderen, ne? Das kommt noch dazu.
Oder? Und das ist mein Punkt. Und dann mit Gelenkproblemen, die dazukommen bei starkem Übergewicht, kannst du nicht erwarten, dass eine stark übergewichtige Person zweimal am Tag von sich aus in die Öffentlichkeit spazieren geht. Und das sind Dinge, die ich weiß oder erfahren habe. Natürlich, ein normaler Durchschnittsbürger kann sich das nicht vorstellen. Die Hürden, die jemand hat, nicht nur übergewichtige Menschen, auch Menschen mit anderen körperlichen Behinderungen, die Hürden, die dir jeden Tag überwinden müssen, nach draußen zu gehen. Und ich denke, da ist es wichtig, aber jetzt in Bezug auf die Übergewichtigen, dass man halt den Stoffwechsel so anregt mit Krafttraining und die Gelenke stützt mit Muskelaufbau, dass die dann halt den Schritt ins Alltagsleben wieder viel einfacher finden. Und da ist halt der Centurion Club ideal, weil sie halt in einem sehr kontrollierten Umfeld mit ganz langsamem Aufbautraining beginnen können. Wo wir in Betracht ziehen, gibt es Bluthochdruck, haben sie Gelenkprobleme, Rückenprobleme. Sie können es versuchen und testen und probieren, eben ohne dass es andere Augen gibt, die da zuschauen.
Also dieses klassische, das, was der Tarik gerade beschrieben hat, du kriegst eine Karte und arbeitest dann mal dein Zirkeltraining ab, das ist ja so ziemlich das Gegenteil von dem, was du propagierst, nämlich den Menschen kennenlernen, die Hintergründe kennenlernen, die Möglichkeiten und auch Erwartungen und Wünsche kennenlernen und dann dort gezielt ein zugeschnittenes Programm, Konzept zu erstellen, um der Person dann zu helfen.
Ja, und auch die Begleiterkrankungen zu berücksichtigen, das ist ja ganz wesentlich auch bei unseren Patientinnen und Patienten.
Ja, absolut.
Was ich immer wieder erlebe jetzt, und das ist nicht gegen die öffentlichen Gyms, aber da gibt es ja meistens eine 30-minütige Einführung und dann in drei Monaten kommst du wieder, machen wir kurz eine Überprüfung, dann machst du wieder alleine weiter. Das ist einfach, wenn du keine gesundheitlichen Einschränkungen hast. Das Problem ist ja vor allem nach einer großen Operation und wie Tarek vorher sagte, die Leute sind eigentlich motiviert, etwas zu tun. Aber die Schwierigkeit ist ja, wo beginne ich und wie beginne ich? Was sind die ersten 5 Übungen, die ich gezielt 2-mal die Woche über 3 Monate mache? Wie muss ich das angehen, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und in einem öffentlichen Gym mit minimaler Betreuung und der Patient selber hat wahrscheinlich keine bis ganz wenig Erfahrung? Gibt es halt viele Momente, da fühlst du dich wie ein Verlierer und was machst du dann? Du kommst nicht mehr. Und in einem privateren Umfeld hast du halt die Motivation, alles ist für dich vorbereitet. Das nimmt dir halt die Angst, oh, was mache ich jetzt, wenn mir der Rücken wehtut? Was mache ich jetzt, wenn ich einen schlechten Tag habe? Du hast eine Art Accountability, du kannst dich auf jemanden verlassen, aber das ist nicht so wie eine Warnung, ein Schwert in der Luft, jetzt geht es in den Kampf, sondern du weißt, du hast eine Trainerin, die sich auf dich vorbereitet, die dich als Mensch wahrnimmt und dich gut mag. Für mich war das am wichtigsten. Es ist toll, das Training. Es ist das, was mich faszinierte am Körper der Menschen. Aber schlussendlich bei unserem Job oder bei meinem Job und Celestinas Job glaube ich wirklich daran, du musst den Menschen verstehen und du musst den Menschen gern haben. Und dann hast du auch die Energie und die Freude, mit den Menschen oft langfristig zu arbeiten.
Ganz kurz vielleicht unseren Zuschauern und Hörern erklären, wer Celestina ist. Celestina steht da hinten außerhalb und filmt fleißig mit. Hallo Celestina. So sehr ich es dir und auch unseren Patientinnen wünschen würden, dass sie jetzt alle zu dir in den Centurion Club kommen, ist das ja hoch unwahrscheinlich. Und du hattest ja gerade gesagt, es gibt so Übungen, vielleicht 2 Übungen, die ich 5 Tage die Woche einfach mal zu Hause machen kann mit dem Ziel des Muskelaufbaus. Was sind das für Übungen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jemand, ich höre das im Norden Deutschlands, der wird nicht zu dir nach Zürich kommen können. Was würdest du dem empfehlen in so einer Session?
Ja, ich müsste immer ein bisschen genauer die Anfangssituation des Kunden wissen. Aber ich würde nie mit einer Person nach einer Operation oder mit starkem Übergewicht mit freien Kniebeugen beginnen. Das ist viel zu intensiv. Aber man kann zum Beispiel mit 2 Wasserflaschen Bizeps trainieren, 2x15 Wiederholungen. Hast du eine kleine Pause oder machst ein paar Schritte, 30 Schritte in der Wohnung herum und dann nimmst du die Flaschen wieder und machst 2x15 Seitheben. Also du fängst mit kleinen Muskelgruppen an und du gewöhnst den Körper wie auch den Kopf wieder, dich an Bewegung zu gewöhnen.
Also die ersten Schritte sind ganz bewusst kleine Schritte mit realistischen Zielen, die auch erreichbar sind.
Es geht darum, nicht jemandem zu zeigen, wie schlecht oder wie unfit das sie sind, weil dann es geht darum, immer kleine Erfolgsmomente zu schaffen. Jedes Training, jede Bewegung sollte sein, yes, ich habe es gemacht. Und wenn es mal einen miserablen Tag ist und du hast trotzdem deine 3 Übungen gemacht, kannst du sagen, weißt du, vor 3 Monaten hätte ich aufgegeben, heute war der Tag richtig mies, aber ich habe es geschafft. Und das sind diese Erfolgsmonumente und das muss man einem Kunden zuerst erklären. Es geht nicht um die Häufigkeit und um das Gewicht und um die maximale Leistung, sondern einfache Alltagsbewegungen wieder in das Leben einzubauen.
Also du würdest anfangen mit kleinen Muskelgruppen, Bizeps, Schulter.
Vielleicht noch Waden.
Oh, okay.
Sitzend zum Beispiel auf dem Stuhl sitzen, die Beine gebeugt und dann die Beine strecken. Ganz einfache solche Übungen würde ich beginnen zu machen. Das muss auch nicht 4 Übungen von 6 bis 7 Uhr sein. Das kann während dem Zähneputzen 3x15 mal Waden heben. Und dann vielleicht während dem Kochen, wenn das Gemüse brutzelt oder im Wasser liegt, machst du mit der Wasserflasche ein paar Bizepsübungen. Es geht mir darum, halt wieder zu merken, hey, ich bin eigentlich gut, ich kann das.
Und das hatte die Frauke ja so schön beschrieben, auch in unserem Podcast. Sie hat das ja, Also sie hat die Gymkarte gewählt, ist aber jetzt auch schon einige Monate nach der Operation, hat auch einiges an Gewicht verloren, ist also deutlich mobiler, da ist auch was passiert. Aber sie hat auch schön beschrieben, was das mit ihrem Kopf macht und mit ihrer Psyche, wenn sie plötzlich merkt, oh, hier ist aber ein bisschen härter geworden, ah, hier kommt aber eine neue Kontur und ich konnte vorher nur 3 Liegestütze und jetzt schaffe ich 10 am Stück. Oder so. Also das ist ganz enorm, was dieser regelmäßige Sport dann auch mit dem Kopf der Leute macht.
Ja, und es ist ja, das wissen wir ja auch von unseren Patientinnen und Patienten, dass dieses Gefühl von Frust und Versagen ein jahrelanger Begleiter ist. Und wenn dann mal so kleine Erfolgserlebnisse in einem Gebiet dazukommen, das eigentlich eher ungewohnt ist, nämlich sportlicher Betätigung, dann ist das umso besser.
Ja, du fühlst dich wie neu geboren.
Mhm. Ja. Ich habe aber auch auf deiner Webseite gesehen, du hast ja auch digitale Angebote, richtig?
Ja, genau. Das hat in den letzten Jahren seit Covid extrem stark zugenommen. 10 Jahren, 20 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich das so interessant finde, weil ich wirklich mit den Menschen, ich mag die Nähe, ich mag diese die menschliche, wirklich neu beim Kunden zu sein. Das merken wir auch, wenn die Kunden ins Gym kommen. Die kommen für die Umarmung, die kommen für den Kuss und dann geht es ins Training. Und das ist ja auch das, was dann...
Das habe ich nie in meinem Gym.
Ich versuche es immer, aber die laufen dann immer. Ich habe übrigens 6 verschiedene Gyms jetzt hinter mir. Ich muss sie alle zügig wieder verlassen.
Das Platzverbot sofort.
Ja, da kommt der Verrückte mit Foto. Ich muss leider draußen warten. Ja.
Es ist noch dieser menschliche Touch, der wahrscheinlich am Anfang, habe ich das Gefühl, fast wichtiger ist als das Training selber. Dass die Menschen sich abgeholt fühlen und wahrgenommen und ernst genommen fühlen. In Bezug auf das Online-Training ist es interessant, weil die Leute können in ihren gewohnten 4 Wänden bleiben und sie können einen Trainer auswählen, der sie am meisten motiviert, am meisten anspricht. Ich habe Kunden, die sind im Mental Health-Bereich online jetzt riesig geworden. Das sieht man ja auch immer wieder, eben vor allem stark übergewichtige Menschen, Menschen mit Bewegungseinschränkungen. Die wollen vielleicht nicht aus der Tür und beim Arzt im gleichen Umfeld, in der Nachbarschaft wieder beim Arzt reingehen und der Nachbar sieht es. Und so ist das halt online halt sehr interessant. So haben sie eine Person, was auch immer wieder hilft, die Distanz. Weil jetzt wird man nicht ganz so extrem konfrontiert mit sich selber und mit einer anderen Person im selben Raum. Und so können sie sprechen, man sieht sich Gesicht zu Gesicht, aber die Distanz hilft oft anfangs und immer wieder anfangs, dass man sich halt zu Hause bewegen kann mit einer Person, die einem fasziniert, interessiert, sich austauschen kann, aber man fühlt sich halt ein bisschen noch geschützt.
Das kennen wir ja auch aus der Medizin, oder? Die Angebote für Online-Sprechstunden, gerade auf dem Gebiet der Adipositas. Wir denken an unsere Folge mit Anita Kirner, die von der Oviva, so heißt ein Anbieter, darüber gesprochen hat. Das ist ganz erstaunlich, wie viele Patienten, die im deutschsprachigen Raum in Europa schon mittlerweile rekrutieren und so betreuen. Also das können wir mit der klassischen physischen Präsenz in unserer Sprechstunde, ja, da müssen wir lange Sprechstunde machen, um auf diese Zahlen zu kommen.
Ja, das stimmt. Und auch, wir haben ja jetzt auch in der Zwischenzeit über die Oviva Erfahrungen mit Online-Sprechstunden im chirurgischen Kontext gefunden oder erarbeitet. Und das geht deutlich besser, als ich es erwartet habe. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir im sportlichen Umfeld genauso war, dass es ja nicht so ist wie physischer Kontakt und Präsenz im gleichen Raum, aber ja, irgendwie schon auch cool und es funktioniert.
Ich glaube einfach, ich war offen genug, den Leuten zuzuhören und für mich hat sich das wie automatisch ergeben. Ich habe die Anfragen erhalten, eben anfangs vor 10, 20 Jahren hätte ich mir das nie vorstellen können. Ich habe dann aber auch gemerkt, wenn mich etwas interessiert, wenn ich etwas kaufen will, wenn ich etwas lernen will, ich muss nicht in Zürich bleiben. Ich gehe online, ich rede mit ChatGPT, ich vergleiche die Angebote und ob es aus Amerika, aus China oder Australien ist, das Produkt oder der Service, der mir am meisten zuspricht, den buche ich. Und das macht halt, es macht vieles sehr viel einfacher. Bei Menschen mit körperlichen Einschränkungen denke ich, das ist das riesiger Vorteil. Also können sie langsam sich an etwas herantasten, was sie sich einfach nicht trauen würden, wenn sie halt in ein öffentliches Gym gehen müssen, wenn es nicht ein privater Club, jetzt der Septuren-Club in Zürich, nicht gibt. Und viele Menschen haben nicht den Zugang zu einem so etwas Privatem. Die wollen auch nicht einen Trainer nach Hause nehmen, da weißt du nicht, wer kommt. Aber online hast du halt schon mal ein bisschen den Kontakt zu jemandem, der dich führt. Du kannst dich öffnen, aber es ist trotzdem genug Distanz da. Vielleicht ist es auch im Hinterkopf die Möglichkeit zu wissen, ich kann ja einfach den Laptop zumachen, wenn es nicht gut ist.
Klar.
Wird einfacher. Und das kann oft die helfen, diese Hemmschwelle zu überschreiten.
Cindy, was ist der Mehrwert von einer Situation, wie du es jetzt beschrieben hast, nämlich quasi Face-to-Face Online-Coaching, also sportliches Online-Coaching und einfach ein YouTube-Editorial oder Tutorial für, sagen wir, 15 Minuten Bauchmuskeltraining? Das gibt es ja auch wie Sand am Meer. Also wenn ich jetzt Bock habe, mich körperlich zu betätigen, habe aber keine Lust, ins Gym zu gehen, dann kann ich mich ja auch zu Hause im Wohnzimmer mit einer 25 Minuten YouTube Editorial oder Tutorial beschäftigen.
Du hast es eigentlich schon selber beantwortet. Es gibt es wie so viel Sand am Meer. Ich glaube, das geht für die meisten Leute ohne Einschränkungen sehr gut. Aber wie wir vorher angesprochen haben, stell dir vor, du bist 160, 180, 200 Kilo. Jetzt musst du auf den Boden legen, dich auf den Boden legen, um deine Bauchübungen zu machen. Du kommst nicht mehr hoch. Ich finde dieses YouTube-Training interessant. Wenn du gesund bist, wenn du keine Rückenschmerzen hast, wenn du 35 oder jünger bist, ist das voll okay. Aber
trifft alles auf mich zu. Bis dein Algorithmus präsentiert dir wahrscheinlich lauter mit 50-Jährige in Unterhosen, die diese Übungen da machen für dich.
Und außer bei seiner Geburt war er nie übergewichtig.
Ja, genau. Darf ich fragen, hast du auch solche Angebote, Cindy, so YouTube Tutorials? Hast du das gemacht schon mal oder versucht?
Ich habe viele Videos gemacht. Ich habe vor vielen Jahren so Techniktrainings gemacht. Das geht dann aber wirklich Richtung Powerlifting und.
Also fortgeschrittene Technik.
Genau.
Fragestellung.
Weil das eines der Gebiete ist, das ich sehr lange selber ausgeführt habe. Ich denke vor allem für spezielle Fälle wie Übergewicht, körperliche Einschränkungen, Krankheiten und, glaube ich einfach, du kommst fast nicht um das richtig 1:1 persönlich gesteuerte Training mit einem Spezialisten. Mindestens mal am Anfang ein paar Stunden. Eben die wenigsten wissen, sie können ihre Oberschenkel trainieren, sitzend und dann die Beine strecken, weil für eine übergewichtige Person ist das sehr, sehr streng. Wenn du auf YouTube gehst und deinen Po trainieren willst oder deine Oberschenkel stärken willst, dann hast du wie Sand am Meer 500.000 Videos, die sagen, mach freie Kniebeugen in verschiedenen Fußpositionen. Eine übergewichtige Person kann nicht mal nach unten knien, weil der Bauch zu groß ist. Die haben keine Chance. Darum habe ich nie so Massenvideos gemacht.
Und das macht natürlich auch was mit dem Zuschauer, wenn derjenige, der dann auf diesem Video diese Übungen zeigt, natürlich meistens in einem körperlichen Zustand ist, der relativ wenig Verständnis für die Situation des Übergewichtigen signalisiert, so würde ich das mal sagen.
Schwitzt nicht, schnauft nicht.
Ja, genau.
Aber die Barriere, den Weg zu dir zu finden, den habe ich so als, also wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich bin ja übergewichtig, aber wenn ich jetzt extrem übergewichtig wäre, naja gut, vielleicht sagen einige, ich bin übergewichtig, aber ich kommt genau das, ja, also, ne, es geht noch so. Aber wenn ich mir dann dein Instagram-Profil angucke, aber im Leben würde ich nicht bei dir anrufen oder dich kontaktieren, da hätte ich viel zu viel Angst, da würde ich sagen, boah, ist ja überhaupt gar kein Gramm Fett. Wie begegnest du diesen Menschen, die Berührungsängste haben?
Das habe ich immer wieder gehört. Interessanterweise aber habe ich eigentlich eher eine andere Erfahrung gemacht. Menschen, die körperlich aus der Reihe tanzen oder vielleicht auch in anderen Bereichen nicht dem typisch Durchschnittsbürger entsprechen. Ich merke oft, Menschen, die auch nicht dem Durchschnitt Bürger entsprechen, sind meistens mir gegenüber viel offener. Ich mag diese verschiedenen Facetten in meinem Leben. Wenn aber jemand sagt, oh mein Gott, mit der kann ich nicht sprechen und sie nicht ein bisschen mehr Research machen, dann ist das vielleicht ein bisschen, ich kann nicht sagen eingeschränkt, aber wenn ich jemanden sehe, der visuell mich anzieht, mache ich ein bisschen Research. Und jemand, der nur annähernd das Interesse hat, besser körperlich zu werden und mich findet, denkt vielleicht, boah, das ist ein bisschen extrem. Aber ich habe so viel Erfahrung, wenn du den Research machst. Und wie ich den Centurion Club aufgebaut habe, das findet man eigentlich auch. Und wenn das dann jemandem halt nicht passt, ich kann ihn nicht jeden abholen.
Da wollte ich dich ja hinhaben. Also das heißt, die Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Berührungsängste, auch wenn du so durchtrainiert bist. Jeder ist herzlich willkommen, richtig?
Genau, und das ist eigentlich das Beste an meinem Gym. Es ist klein, es ist fein, es ist wirklich persönlich. Wir holen die Menschen ab mit Herz. Und das ist vielleicht das Interessante, weil viele Menschen, die mich auf Instagram sehen, die denken, ah, die ist sehr knapp bekleidet. Im Centurion Club siehst du mich. Es gibt keine oder fast keine Bilder vom Centurion Club mit Menschen im Gym. Wenn du auf dem Centurion Club Instagram-Profil bist, haben vielleicht von 3 oder 4 Mitgliedern, die das wollen, haben wir so kleine Trainingsinterviews und Clips gemacht. Wir haben 60 bis 80 Personen jede Woche, die ein- und ausgehen. Und du hast maximal 5 gesehen. Das ist das Geniale am Club. Es ist absolut privat. Wenn eine hübsche Frau, ein hübscher Mann ein paar Selfies machen will, dann ist das natürlich wunderbar. Das Ziel des Clubs ist Privatsphäre und nicht, schau mich an, wer ich bin. Und darum habe ich auch die Centurion Club-Seite gemacht. Auf der siehst du mich maximal mit einem Sporttop, vielleicht mal ein bisschen in den Bauch zeige ich, aber Centurion Club und ich habe auch noch eine andere Personal Training-Seite von mir. Da siehst du keine Haut, da siehst du keine Provokation. Jeder intelligente Mensch versteht auch mein anderes Profil, wo ich mehr Haut zeige, dass das halt eher ein anderes Segment ist. Und ja, ich verstehe auch, wenn die einen Menschen sich das vielleicht ein bisschen abgeschreckt sind davon. Auf der anderen Seite, die meisten Menschen, die ich kennenlerne, die mal mit mir ein paar Minuten gesprochen haben, finden es eigentlich alles super cool und fühlen sich dann halt vielleicht auch besser betreut, weil es nicht Standard-Gym ist, weil es nicht die Augen, das vielleicht ein bisschen klein, wie sagt man, wenn man ein bisschen eingeschränkter ist oder nicht so die große Weitsicht hat.
Kleingedanklich.
Ja, genau, kleingedanklich ist in großen öffentlichen Gyms viel mehr verbreitet. Und das hast du natürlich in einem Privatclub nicht.
Das finde ich super, muss ich sagen, weil wenn ich mir überlege, nach welchen Kriterien ich mir sonst irgendeine Dienstleistung aussuche, dann suche ich mir ja die danach aus, oder ich suche nach irgendwelchen Kriterien, die mir anzeigen, dass der oder diejenige den Service, den sie anbietet, dass sie was davon versteht. Oder? Bei uns Medizinern wird es häufig ja darauf runtergebrochen, wo hat der bisher gearbeitet, was hat der publiziert, wie viele Eingriffe macht der pro Woche, was sind seine Komplikationen. Also du suchst ja immer nach irgendetwas. Wenn ich jetzt nach Muskeltraining suche und irgendeine Form beurteilen möchte, ob du weißt, wovon du da sprichst, dann könnte man ja deine physische Erscheinung auch so interpretieren, dass du in der Tat weißt, wovon du da redest, weil du hast das ja offensichtlich auch selber ausprobiert. Also eine gewisse Form der Kompetenz gibt es dann schon und offensichtlich nachvollziehbar. Aber ich finde das toll, wie du das schilderst und wie du klar die Botschaft sendest, dass jeder willkommen ist. Ich glaube, das nimmt vielen auch den Wind aus den Segeln, weil wir kennen natürlich auch unsere Community und die hat wie jede Community auch ihre Besonderheiten. Und so sehr sie von unserer Gesellschaft ausgegrenzt wird, gibt es halt auch in dieser Gesellschaft Tendenzen, andere auszugrenzen. Deswegen finde ich das ein ganz wichtiges Thema und bin sehr froh, dass du das auch so offen angesprochen hast, Tariq. Wenn ich jetzt aber mir erlauben dürfte, nochmal wieder auf die Besonderheiten des Muskelaufbaus für unsere Patienten, weil das ist ja das, was wir, egal ob die jetzt operiert oder medikamentös behandelt werden, das ist das große Thema, oder? Also wenn du das Gewicht reduzierst, musst du aufpassen, nicht nur Fettmasse, du musst aufpassen, dass du den Muskel aufbaust. Dazu zählt zum einen das Training, das du geschildert hast, aber eben auch die Ernährung. Und da legst du ja auch einen großen Wert drauf, oder? Kannst du uns dazu noch was sagen, wie so eine gleichzeitige Ernährungsberatung mit dem Ziel des Muskelaufbaus aussehen müsste?
Also grundsätzlich, der Muskel besteht aus Eiweiß, aus Protein. Du musst durch die Nahrung Protein deinem Körper zuführen, damit du den Muskel aufbauen kannst, den Stoffwechsel anregen kannst und somit mehr Kalorien verbrennst und das dann natürlich bei der Fettreduktion hilft. Ich versuche auch da ein bisschen auf den Mensch einzugehen. Ja klar, wenn du in einer Ernährungsberatung zu mir kommst und du willst schlanke Muskelmasse aufbauen, du hast überhaupt keine gesundheitlichen Einschränkungen.
Schreib jetzt mit, Andi.
Dann machen wir eine Körperanalyse. Ich sage dir 5 Mahlzeiten pro Tag und wie viel Protein pro Mahlzeit. Was ich aber weiß, ist, wenn Menschen aus dem Gesundheitsaspekt zu mir kommen, eine Lebensveränderung brauchen, dann macht das überhaupt keinen Sinn, wenn ich jetzt mit einem hardcore durchkalkulierten Ernährungsplan komme, weil für diese Menschen das Wichtigste ist mal überhaupt den Beginn zu mehr Beweglichkeit, ja, bei mehr Bewegung. Und meistens wird das Thema Ernährung ein Teil vom Training, weil wir verbringen ja dann relativ viel Zeit miteinander. Und dann lasse ich das meistens in das Training einfließen. Ich höre den Menschen zu und dann weiß ich meistens von 30 bis 60 Minuten, wo die Knackpunkte sind. Und da versuche ich dann einzuhaken. Es macht keinen Sinn, wenn ich dir einen Ernährungsplan schreibe mit Lebensmitteln, die du nicht magst. Ich versuche, so nah an deinem Alltag zu arbeiten, wie es geht. Das heißt, ich muss verstehen, was magst du fürs Frühstück? Bist du eher salz oder süß? Und anhand diesen Angaben sage ich dir, okay, du bist eher der salzige Typ. Magst du Eier? Magst du Schinken? Magst du Brot? Oder bist du eher der Süße, der ein Müsli mag? Dann machen wir vielleicht, statt das Vollzuckerjoghurt, machen wir vielleicht Skier und Magerquark mit ein paar frischen Beeren, ein bisschen Honig. Und so versuche ich, die Person dann auf die richtige Schiene zu bringen. Ich arbeite sehr gerne mit Proteinsupplementen. Ich habe das Gefühl, mit vielen Menschen, die Probleme mit Essen haben, dass man vielleicht auch nicht zu sehr diese 4 Mahlzeiten... Ich versuche das sehr einfach zu gestalten. Es ist, wenn jemand Angst hat, wieder dick zu werden, und ich mit zu viel Lebensmittel komme, einerseits kann es sehr verwirrend sein und andererseits habe ich dann das Gefühl, vielleicht ist danach die Verlockung zu groß. Mit Proteinshakes, und die sind einfach heutzutage absolut super Qualität, hast du Schokolade, du hast Cream und Cookies, du hast Banane, du hast alle die verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und wenn du ein bisschen weißt, wie du diese anmischen kannst, kannst du dir ein süßes Dessert machen. Das hat maximal 5 Gramm Zucker und 30 bis 40 Gramm Eiweiß. Und so versuche ich halt mit den Menschen zu arbeiten. Ich will nicht nur sagen, ja, du hast ein Problem mit Süßigkeiten, isst die Süßigkeiten nicht mehr. Das ist sehr schwierig umzusetzen und dann haben sie immer so das rote Warnsignal und das ist sowieso schon ein bisschen frustrierend. Also versuche ich mit Lebensmitteln zu arbeiten, die etwas ersetzen können. Vielleicht das gleiche oder ein ähnliches Gefühl wiedergeben und ich versuche, die Mahlzeiten so zusammenzustellen, dass der Kunde im Defizit ist, aber trotzdem nicht immer das oder nicht die Angst hat, dass er Hunger hat.
Ein Kaloriendefizit meinst du dann, genau. Jetzt wieder zurück in unsere Sprechstunde oder häufig, wenn wir dann bei der 3-Monats-Kontrolle nach einem OP fragen, okay, also wie läuft's mit der Proteinernährung? Da gibt's dann immer diejenigen, die sagen, ich kann diese Shakes nicht mehr sehen. Das wäre so meine erste Frage. Wie kann man die denn aufpeppen? Oder es gibt ja gute Möglichkeiten, nehme ich an. Und andere sagen, sie gehen jetzt in den Coop oder in irgendeine andere Supermarktkette und kaufen dann diese Müllermilch High Protein Produkte, die ja nach meinem Amateurwissen, ich habe mich da nie wirklich ganz detailliert mit auseinandergesetzt, aber ja, also jetzt für eine bewusste proteinbasierte Ernährung vielleicht nicht die schlauste Option sind. Sehe ich das richtig oder?
Ich muss ehrlich sagen, es wären nicht meine Produkte, aber ich habe das Gefühl, einfach mal anzufangen. Weißt du, mal da reinzukommen, ist es doch völlig okay. Die Menschen müssen ja herausfinden, was jetzt alles ist neu. Mehr Bewegung, Training, die Operation ist durch. Was ist gut für mich? ich kann das nur mit dem Gespräch und mit einem Menschen, wenn ich zusammenarbeite, herausfinden. Und dann ist es mein Gefühl und meine Erfahrung, dass ich sagen kann, probier mal das, probier mal das, probier mal das. Wenn ich jetzt aber einer solchen Person sage, jetzt geh auf powerfood.ch und bestelle 4 Kilo Proteinpulver, dann hat die Person wahrscheinlich auch ein bisschen Hemmungen.
Okay, ich muss an meiner Sprechstundenstrategie offensichtlich arbeiten.
Ja, aber so ganz, also...
Ich gebe es zu, Alter. Na, ganz kurz, ich gebe es zu, ich habe jemandem auch schon Kniebeugen empfohlen.
Ja, genau, ja. Aber das ist ja genau das Problem. Ich habe direkt im Kopf, wie kurz getaktet unsere Sprechstunden immer sind. Und was wir machen, ist einfach diese ganz allgemeinen Empfehlungen rauszuhauen. Und haben überhaupt gar kein Gefühl, ob das die Leute in irgendeiner Art und Weise in der Lage sind, umzusetzen. Ob das in das Lebenskonstrukt passt, ob das zu den Ernährungsgewohnheiten passt, zu den Vorlieben. Das kriegen wir gar nicht raus in der Kürze der Zeit. Und insofern befürchte ich fast, dass all die gut gemeinten Ratschläge von uns Experten in Anführungsstrichen ja verpuffen. Und ich bin ehrlich gesagt nicht mal darüber so sicher, ob unsere Patientinnen und Patienten, die so in unsere Sprechstunde, in unserem Zentrum behandelt werden, ob die gute Informationsquellen haben, gerade was sportliche Betätigung im Zustand des noch nicht operiert Seins und oder im Zustand nach der Operation und Informationen über vernünftige Ernährung, das noch wahrscheinlich mehr als sportliche Betätigung, aber zur Hand haben. Und das, glaube ich, ist echt ein großes Problem. Wir betonen sehr viel die Ernährung und arbeiten sehr, sehr stark auch und intensiv mit ernährungskompetenten Menschen zusammen, sodass ich gar nicht glaube, dass das das Problem ist. Ich glaube eher, sportliche Betätigung ist ein großes Defizit, das wir sehr wenig adressieren.
Ich glaube, die Infos, die ihr rausgibt, die sind gut. Aber wenn ihr halt limitiert in der Zeit seid und ihr müsst sehr viele Menschen betreuen, habt ihr vielleicht 20 Standardprodukte oder 20 Standardtipps, die ihr weitergibt.
Ja, die freie Kniebeuge, wie wir jetzt gerade gehört haben.
Und das ist schon mal gut. Ich denke, das Problem liegt...
Ja, du bist sehr positiv.
Nein, und ich verstehe...
Ich danke dir sehr, Sinu. Danke.
Ein bisschen. Ja. Was ich sehe, ist mit den Kunden, die zu mir kommen, die sagen, hey, weißt du, jetzt habe ich 5, 10 Jahre lang diese Slimline-Kuren gemacht, ich habe Detox gemacht, Juicing und. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen muss, damit ich endlich abnehme. Ich glaube, das Problem ist, es ist einfach so viele Informationen. Und was ich auch das Gefühl habe, ist das eines der größten Probleme, die Menschen haben jetzt Angst zu essen, weil es heißt, keine Kohlenhydrate mehr. Und jetzt musst du veganes Protein konsumieren. Und dann 3 Eier sind zu viel Cholesterol. Ich meine, sie alles kompletter Schwachsinn. Kohlenhydrate sind absolut essentiell. Die Frage ist, wann und wie viel. Das heißt, die Leute essen chemische Energieriegel, wie sagt man, Energy Bars, können aber keinen Reis mehr essen. Sie sagen, ich darf nur noch veganes Protein konsumieren, aber wie chemisch das vegane Protein hergestellt wird, erklärt niemand. Und das Whey-Protein, das Molkeprotein von der Kuh, von der Milch, wäre viel besser, weil es kann viel besser vom Körper aufgenommen werden. Es hätte viel mehr Protein in einem kleinen Messlöffel als beim veganen Protein. Beim veganen Protein hast du bei einer Portion 15 bis 20 Gramm Zucker, was zu viel ist, oft, wenn du am Ende des Tages mit den Kalorien ankommst. Und das sind halt viele so Probleme, die ich sehe, die haben viele Informationen, viele gute Informationen, aber sie können es nicht umsetzen. Und durch das clevere Marketing heutzutage über die sozialen Medien haben die Menschen Angst, Reis zu essen, aber eben essen diese verklebte Nuss-, Schokoladen-, Energie-, Proteinriegel.
Die schmecken super.
Genau, aber, und das ist ja dann das Problem.
Dich total.
Im Marketing heißt es ja, dieser Riegel ist so super, er gibt dir und 30% ist Protein. Der Riegel ist 60 Gramm, 30% davon, das ist nicht mal 20 Gramm Protein, der Riegel ist Kacke. Wenn die aber jetzt eine große Portion Reis mit einem großen Bullebrüschel essen würden, hätten die qualitativ viel bessere Nährwerte, sie haben Energie und es ist gesund. Und ich denke, das ist die fehlende Information bei vielen Menschen, die dringend Beratung nötig hätten.
Und gerade diese Proteinbars, Tariq, die sind schon hochfrequent im Einsatz in der postbariatrischen Bevölkerung, oder? Also wenn ich da frage, dann wird das immer wieder auch erwähnt von den Patientinnen und Patienten.
Ja, also ich glaube, das ist oft bei Frauen so. Also ich habe das merkwürdigerweise bei meiner Frau ja auch. Also meine Frau, die isst die ja auch sehr, sehr viel und sagt, hier, guck mal, die sind gesund, ne? Wo ich sage, und die gibt es ja mit irgendwas Karamell, Latte Macchiato.
Cookies.
Ja. Und ja, ich glaube, die sind sehr, sehr beliebt.
Was ja auch ein Punkt ist, weil es gibt ja da auch Empfehlungen über eine Mindestmenge von Eiweiß, die man so als postbariatrischer Patient zu sich nehmen sollte. Das bewegt sich dann immer so bis 70 bis 80 Gramm, wenn man das so aufs Körpergewicht hochrechnet. Das ist eine Menge. So 80 Gramm Protein für jemanden, der eine Operation hat, die ihn dazu bringt, eher weniger als mehr zu essen, ist 80 Gramm eine Challenge.
Ich würde sagen, im Allgemeinen, es wäre eher zu wenig.
Mhm.
Aber da kommen halt die wieder flüssigen Proteinshakes extrem gut ins Spiel, wenn die Leute Mühe haben zu essen. Aber das erlebe ich ja auch bei mir, bei meinen Kunden. Die sagen auch, so viel Protein essen. Ja, okay, dann machen wir halt zwei fixe Mahlzeiten. Das schafft jeder. Jeder isst Frühstück und Abendessen oder Mittagessen und Abendessen. Und wir bauen noch 1 bis 2 flüssige Mahlzeiten ein. Weil, sind wir mal ehrlich, wir haben hier, wie viel ist das? 2 Deziliter. Und mit einem Messlöffel Proteinpulver, das sind 30 Gramm Pulver, da brauchst du 1,5 bis 2 Deziliter Wasser. Und das ist dann die Menge, die du konsumierst, um 30 Gramm Eiweiß zu konsumieren. Bei 30 Gramm bist du bei 1/3 deiner ganzen Tageseinnahme. Das ist eigentlich gar nicht viel.
Ja, ich mixe das immer in einem halben Liter gefühlt.
Kannst du auch, dann nimmst du noch sehr viel Wasser zu dir. Aber ich okay, das Thema Milch ist wieder ein anderes in Bezug auf, wenn jemand abnehmen muss. Meistens braucht es keine Milch, würde ich jetzt mal behaupten. Milch verlangsamt den Aufnahmeprozess des Proteins bei der Abgabe ins Blut.
Schreit nach einer zweiten Folge.
Die speziellen Ernährungstipps. Aber also ich muss sagen, so Take-Home-Message ist, dass wir uns ein bisschen darum bemühen, vernünftige sportliche Empfehlungen zusammenzufassen, die insbesondere für unsere postbariatrischen Patienten, also sprich für die Patienten nach einer Adipositas-Operation, hilfreich sind. Und da ist natürlich die Aufgabe, dass wir da vielleicht mal so ein kleines Video drehen und ein paar Übungen zeigen.
Ich könnte euch dabei helfen.
Das ist eine Ansage. Sehr gut. Kommen wir drauf zurück.
Perfekt.
Kommst du mit, Tariq?
Ich bin dabei.
Yes.
Also. Muss ja die Kamera halten.
Finde den Fehler.
Ja, das ist doch eine schöne Schlussvereinbarung für unser heutiges Gespräch. Cindy, ich danke dir sehr für deine fachkompetenten Ausführungen und deine empathische Sichtweise. Und auch für das Aufzeigen, dass wir da offensichtlich viel zu kurz greifen in unserer Sprechstunde mit dem Dahinwerfen von irgendwelchen angelesenen Empfehlungen. Das muss man ja auch sagen. Da gibt es noch viel zu tun. Ja, danke.
Danke fürs Kommen und wir versprechen, dass wir keine freien Kniebeugen mehr empfehlen.
Ja, vielen Dank allen fürs Zuhören. Und was habt ihr gelernt? Also nicht Marco und Andi fragen, wenn es um sportliche Ticks geht. Lieber auf die Webseite von Cindy gehen und dort echten Rat bekommen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du etwas zurückgeben möchtest, dann lass gerne eine Bewertung da. Das geht in Apple Podcast mit einer Sternebewertung und/oder Rezension oder in Spotify mit einer Sternebewertung in der mobilen Ansicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.